Radio Ravnica Folge 232. Heute mit Universes Beyond als Booster, als Set und so viel mehr. Dazu ein Secret Layer, das sich wirklich, wirklich lohnt. Und Ask Us Anything. An meiner Seite, wie jede Woche, der gute Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, mir geht's super tatsächlich. Ein sehr schöner, erfolgreicher Tag. Mhm. Und die Themen sind auf jeden Fall ein bisschen durchmischt. Eigentlich unsere zwei Hassthemen kombiniert. Ja. Aber wir werden, glaube ich, ein bisschen erforschen, dass nicht unbedingt alles negativ dran sein muss.
Ja.
Aber bevor wir da reinstarten, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy Drink, beziehungsweise Eistee und andere Hydration-Getränke. Ohne Zucker, ohne Bullshit. Und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/radioravnica euch anschauen könnt, was es denn da so gibt und ob vielleicht was da für euch dabei ist. Und mit den Codes Ravnica10 und Ravnica5 könnt ihr 10% auf euren Einkauf sparen, beziehungsweise 5 Euro auf den Ersteinkauf. Und wir haben auch noch das Holy-Gewinnspiel auf unserem Discord. Das heißt, geht auf den Link in der Videobeschreibung und geht dort in den Discord-Kanal, schaut links nach dem Holy-Gewinnspiel und reagiert auf meine angepinnte Message mit einem Icon. Da werden wir nächste Woche drei Gewinner draus ziehen und ihr bekommt ein Deluxe-Starter-Set von Holy zugesandt mit vielen, vielen Sachen zum Herumprobieren. Also wenn ihr noch ein bisschen skeptisch seid, was Holy angeht, das ist wirklich der beste Weg, Holy zu erfahren. Und für alle anderen, schaut gerne im Shop vorbei und spart dabei ein bisschen was, unterstützt uns indirekt.
Yes, absolut.
Genau, dann haben wir noch eine Ankündigung. Und zwar das MTG-Fest findet mal wieder statt. mtgfest.de ist eure Adresse. Und da findet das zweite Radio Ravnica-Turnier statt am 25. Mai 2024. Da wird es Pauper und Pioneer gehen. Und auch wir werden dabei sein, um gegen euch, mit euch zu spielen. Und außerdem, wo sind wir denn noch zu treffen?
Ja, wir sind nächste Woche, also wenn ihr das hört, nächste Woche in Lübeck bei Keep Seven. Die lieben Leute von Keep Seven haben einen neuen Store eröffnet und haben uns angeschrieben und gesagt, hey, wir laden sehr viele coole Leute von Lorcana ein. Man wird das allererste Mal wirklich ein Pre-Release spielen können von Star Wars Unlimited. Und natürlich haben wir auch Magic und Yu-Gi-Oh! Und Pokémon und naja, die lieben Leute von Keep Seven haben uns eingeladen für Magic und wir haben dafür auch schon auf unseren Social Media ein bisschen Werbung verteilt und gezeigt, dass wir da sind. Es werden auch ganz viele andere coole Leute da sein. Es wird eine gigantische Party, glaube ich. Yes. Und ja, da sind wir am Start. Am 2.3. ist das in Lübeck. Ihr könnt mal schauen in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes sind wahrscheinlich auch verlinkt einmal zu Keep Seven, zu dem Post, den sie gemacht haben. Und genau, da könnt ihr uns auch antreffen. Wenn ihr nicht bis Mai warten wollt, könnt ihr direkt uns im März in Lübeck erleben.
Genau, deswegen viele Gelegenheiten, euch mit uns auseinanderzusetzen und uns Fragen zu stellen oder zocken zu können oder was auch immer ihr Bock habt, mit uns zu tun. Wir sind da und dementsprechend schaut da gerne vorbei. Links in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und da würde ich sagen, starten wir doch mal mit neuen Boostern. Die namensgebenden Beyond-Boostern werden ein neues Produkt sein für Assassin's Creed, ist, glaube ich, das erste Set, wo es mit rauskommt, richtig?
Genau, Assassin's Creed wird Magic-Karten bekommen. Das wissen wir ja schon ganz, ganz lange. Und wir wollten ja schon letztes Jahr Assassin's Creed haben dann dieses Jahr Assassin's Creed bekommen angeblich. Mal gucken, ob es auch wirklich kommt. Und dazu haben sie angekündigt, jetzt, wo man grandioserweise die Regale leergeräumt hat und Set-Booster und Draft-Booster kombiniert hat in einem wahnsinnigen Punkt, um zu sagen, Leute, wir brauchen nicht so viele Booster, wir brauchen nur ein einziges Booster, das ist Play-Booster, das beste Booster aller Zeiten, bringen sie ein neues Booster raus.
Yes. Und das Beste, in Anführungszeichen, daran ist, es wird auch schon wie bei Herr der Ringe so sein, dass die Karten von Assassin's Creed eben modern legal sein werden.
Oh ja.
Und halt Beyond Booster sagt's schon vielleicht ein bisschen, mit den Dingern kann ich jetzt nicht draften, oder? Das sind keine Play Booster, sondern halt wirklich nur eine zufällige Ansammlung von Karten?
Nicht ganz. Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, was sie hier gemacht haben. Sie haben das schlecht laufendste Set 2023, zumindest für die SpielerInnen, genommen. Und zwar das Aftermath-Set mit den Epilog-Boostern. Und haben sich gedacht, boah, das lief so schlecht, das machen wir nochmal. Und naja, was sie damit gemacht haben, sie haben das Beyond-Booster geschaffen. In dem Beyond-Booster sind 7 Karten drin. unten drauf. Mhm. Da sind 3 Non-Foil Uncommons, eine Non-Foil Land oder Szene-Land, also ein Full-Art-Land, eine Non-Foil Rare oder Mythic, eine Traditional Foil, also wirklich eine Foil-Karte, und eine Booster-Fun-Karte in Non-Foil oder Foil. Das ist fast genau dieselbe, nee, es ist dieselbe Reihenfolge, die wir hatten in den Aftermath-Karten, soweit ich mich erinnere, oder sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Aftermath waren ja irgendwie, ich glaube, nur 5 Karten drin. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr ähnlich.
Ich schaue gerade mal, was genau die Zusammenstellung war bei bei Epilog-Boostern. Okay, wir haben hier 1-3 Karten von der Rarität 3. Ne, Moment. 5 Karten per Booster, genau. Das ist schon mal der genau. essentielle Unterschied. Wir haben 5 Karten pro Booster. Hier sind es schon mal 7 Karten. Also wir haben 2 extra Karten dazu bekommen. Und es soll eine höhere Chance geben auf mehr Rares. Also so ein bisschen der Selling Point, den wir auch schon bei Playboostern hatten. Wird es halt hier ja noch weitergehen. Und die Form, wie es angekündigt worden ist, war in einem Weekly MTG, was kontrovers war, wenn ich mir die Like-zu-Dislike-Ratio so ein bisschen anschaue. Oh, ja. Aber trotzdem haben sie quasi kritisch damit umgegangen und haben gesagt, okay, Epilog-Booster kam bei euch nicht gut an. Sie hatten ihre Probleme. Sie sagen, dass sie eine zu häufige Repetition der Karten hatten. Und ich meine, das Set war ja auch irgendwie nur so 70 Karten groß oder sowas.
60, 58, oder, glaube ich.
58 oder sowas, also richtig klein. Also jedes zweite Booster hat irgendeine doppelte Karte drin. Manchmal sogar gleiche Karten im selben Booster.
Ja.
Einmal in Foil, in Non-Foil oder halt dieselbe Ankamen häufiger. Hier will man das Thema auf jeden Fall angehen. Das Booster-Set, Assassin's Creed hier, wird in dem ganzen Talk, der so eine Stunde geht, deutlich größer ausfallen und halt Karten. Eben, ja genau, und mehr Karten eben beinhalten. Aber ja, ich meine, wie siehst du das denn grundsätzlich mit kleineren, nicht draftable Boostern? Sind das halt No-Brainer oder sind das, sag ich mal, keine guten Sachen von der Konzeption her schon? Oder glaubst du, dass sie die Karten oder dass sie diese Booster richtig hinbekommen könnten, wenn sie wollen würden?
Ich habe eine sehr kontroverse Meinung zu Epilog-Boostern und auch zu diesen Beyond-Boostern. Denn ich mag solche Booster. Ich finde Booster, in denen ich nicht mich durch 5 Comes, Uncomes, die absolut alle nichts wert sind und teilweise nicht mal im Draft spielbar sind, durch mich prügeln muss, bis ich irgendwie eine Rare habe oder ähnliches. Denn diese Comes und Uncomes, wenn man so viele Sachen öffnet, wie ich das tue, auch bei mir auf dem Channel, dann schlaufen die rum. Dann fliegen hier überall Magic-Karten rum. Und die ganzen Comes und Uncomes muss man halt auch erstmal dann wieder loswerden. Wenn ich jetzt einen Booster öffnen kann, wo weniger Comes und Uncomes drin sind, ist das natürlich, wenn im Uncomes-Slot was Gutes drin ist, natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich habe damit automatisch weniger Müll, sage ich mal. Ich finde das gut. Ja. Deswegen mag ich ja zum Beispiel auch diese Promo-Packs, die man hier bei, oh, das ist wahrscheinlich doofe Farbe dafür, nehmen wir das hier, die man tatsächlich bekommt bei den F&Ms, wo man einfach so Booster-Packs, also Promo-Packs und Voll-Promo-Packs bekommt. Voll-Promo-Packs meistens, wenn man gewinnt. Promo-Packs, wenn man einfach mitspielt und irgendwie Top 4 oder sowas kommt, je nach Laden. Manchmal machen die Leute es auf und so weiter und so fort. Und solche Booster finde ich gut, weil man macht sie auf, man hat keinen Müll, also immer noch
weniger,
teilweise. Ja, man hat halt weniger Comes und Uncomes. Und das heißt nicht, dass Pauper-Spieler mit Müll spielen. Pauper ist ein großartiges Format. Aber das ist das, was mir mich Epilog-Booster großartig gemacht hat. Ich bin hingegangen, habe F&M gespielt. Dann kommt am Ende des F&Ms die Frage, du darfst dir 2 Booster suchen. Welche Booster möchtest du denn haben? Und dann hängst du da nächste, oh, von dem Draft-Booster, kein Bock. Set-Booster sind eh nicht lieferbar. Ja, und dann glorreich erscheinen diese Aftermath-Booster, die niemand anderes haben will. Und denkst du so, du bist mein Booster.
Also es hat auf jeden Fall ein paar Karten gehabt, die auch stark sind. Wobei ich über jede Aftermath-Karte ist, die gegen mich gespielt wird oder die ich spiele, fast immer überrascht bin. Von wegen, Moment aus, was bist du schon wieder? Irgendein Vampir mit Madness und Lifelink und Fliegen. Und es ist so ein weirdes Konglomerat oder dieser 3-Mana-Dino, wenn du noch ein weiteres grünes zahlst, kannst du was zerstören. Großartige Karte, aber man verliert so ein bisschen das Empfinden dafür, weil gerade die Rares hat man dann doch nicht so viele von gesehen, aber die Commons und Uncommons, da kann ich drin schwimmen teilweise. Also die Uncommons sind ja nur drin. Und ja, ich würde grundsätzlich sagen, dass, glaube ich, diese kleineren Booster-Packs auch sinnvoll sein können. Sie erinnern dann nur noch ein bisschen mehr an an Lootboxen im Endeffekt. Weil
ja,
dadurch, dass sie halt modern legal sind, und das sagen sie auch in dem Plausch sehr lange, dass das Kartendesign das auch reflektiert, dass es hier um, sag ich mal, ein Constructed Made Set geht. Es hat keinen Fokus auf Commander. Es soll tatsächlich modern Fokus auch haben. sie sagen dann auch von wegen, Commander ist ein großartiges Format und man designt natürlich auch mal so ein bisschen mit Commander im Hintergrund oder wie das in Commander sich spielen lassen würde. Aber gerade mit den Beyond Boostern, gerade mit dieser modernen Legalität will man halt wirklich auch sagen, okay, das soll was sein, wo Constructed Modern Spieler auch was mitmachen können. Und das finde ich schon wieder kritisch, weil wenn sie das bisher vorgehabt hatten, war es entweder ja unterdurchschnittlich, kaum spielbar. Viele Karten aus Modern Horizons 1 und 2 waren halt irgendwie nicht wirklich playable außerhalb von Commander. Auf der anderen Seite haben sie auch Modern mehrfach gebrochen mit eben Hogak, mit zu starken anderen Kombo-Karten, Random Six, immer noch ein Problem, Urza eine ganze Zeit lang echt ein Problem. Und wo man halt auch so ein bisschen
mehr sagt, der Ringe. Okay,
oder mit Herr der Ringe auch wieder so ein Ding. Also, One Ring, Orcish Bowmaster. Da ist schon echt wenig dabei, was viel Spaß macht. Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Ja, sollten Universes Beyond Geschichten und auch gerade so Beyond Booster, sollte man überhaupt quasi Constructed Karten in Booster packen, wenn man sagt, okay, die sind halt auch für Constructed Play irgendwie ausgelegt, weil irgendwie wirkt das für mich nach wie vor immer noch wie Einzelkarten kaufen mit extra Schritten.
Also man sollte immer Constructed-Karten in Boostern verkaufen. Ansonsten ja, hat man nämlich keine Constructed-Karten mehr. Nein, tatsächlich muss ich sagen, ich find's spannend, weil sie zeigen halt, dass sie Universes Beyond jetzt mehr und mehr überall reinbringen wollen.
Ja.
Und sie reden ja auch darüber, dass nicht jeder froh darüber ist, zum Beispiel gegen den Negan Commander zu spielen oder gegen den vierten Doktor oder sowas zu spielen, weil man es halt teilweise weird findet. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, sie haben angekündigt, Fallout, Assassin's Creed, Final Fantasy und Marvel.
Hm.
Und da muss ich halt sagen, bin ich an einem Punkt, wo ich sage, also ich konnte mir immer was vorstellen, sagen, okay, da kommen halt wieder 4 Commander-Decks raus, die sind teurer als die 4 Commander-Decks, die wir noch eine Woche später bekommen, beim nächsten Set. Aber damit kann ich arbeiten.
Ja.
Für mich im Legacy ist es ja sowieso noch was anderes, weil für mich sind Commander-Decks selbst hier Doctor Who oder sonst welche Commander-Decks ja auch alle playable. Das sind ja auch alles Karten, die ich so ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Jetzt noch zu sehen, dass sie das jetzt noch in Boostern machen und ich nicht mehr sicher sein kann, ob es Final Fantasy ein Booster-Set wird, ein Commander-Set, Marvel, Commander-Set oder ein Booster-Set und Fallout wird dann ein Collector-Booster und Commander-Set und ja, also das ist halt, sie probieren zu viel rum. Das habe ich so oft jetzt schon gesagt. Sie sind sich so unsicher, wie es weitergehen soll. Und naja, wenn sie jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben das jetzt probiert mit diesen Commander-Decks und diesen Collector-Boostern. Am Anfang haben sie es ja probiert mit Collector-Commander-Decks und Commander-Decks. Dann kamen Commander-Decks und Collector-Booster. Jetzt kommen nur noch die Booster. Muss ich halt sagen, finde ich das schwierig. Und vor allem muss man jetzt dabei sagen, dass diese Beyond-Booster, die jetzt modern legal sind, in Assassin's Creed, ja auch noch relativ zügig kommen.
Ja.
Und wir noch Modern Horizons 3 haben.
Ja.
Was das halt wird einfach ein spannendes dafür sorgt,
modern, ja, muss man sagen.
Ja, dass die modern Leute, also wahrscheinlich sind die Commander-Spieler jetzt einfach so ausgewrungen wie so ein Schwamm schon, der schon das Plastik am Schmelzen ist vor Hitze in der Mitte, dass sie jetzt sagen, oh ja, erinnert ihr euch an unsere zweite Cash-Cow, die wir melken können? Modern.
Ja, das ist schon, es wird auf jeden Fall spannend. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es trotzdem nicht zu starke Karten gibt. Also es wäre nett, wenn es irgendwie so ein bisschen, gerade wenn wir über Assassin's Creed reden, halt so einen Assassin's Tribal Boost geben würde. Aber jetzt
das Assassin's Trophy.
Broken. Assassin's Trophy, ja, das wird, ist doch safe, dass die Karte jetzt schon drin ist. Ja. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das bringen wollte. Eine weitere Information, die ich sehr spannend fand, ist, dass Epilog-Booster auch geplant waren für Outlaws of Thunder Junction, was ja das nächste Standardset sein wird. Und man sich jetzt aktiv dagegen entschieden hat, das noch zu bringen. Denn man hat gesagt, okay, die Epilog-Booster haben nicht funktioniert. Die nächste Version, die man damit testet, werden halt diese Beyond-Booster sein. Und dementsprechend sind dann auch die Karten, die dann designt worden sind für Outlaws of Thunder Junction, die werden dann im Hauptset sein. Aber mit einem eigenen quasi Symbol, was ich halt wieder verwirrend finde. Alter. Aber ich bin halt gespannt, wie ob man halt spürbar merken wird, dass diese Karten für einen Epilog-Booster gedacht waren, für quasi nur in Constructed Decks zu spielen, anstatt halt in Limited Decks. Ich meine, es wird ein weiteres Set-Symbol in einem Booster-Produkt sein, neben Special Guest und die Liste und Commander-Set haben wir jetzt noch quasi Epilog-Booster.
Und wir haben ja noch was anderes, was viel Wichtigeres. Du hast ja auch noch sowas wie zum Beispiel diese Dinosaurs drin gehabt oder die Transformers. Das sind ja auch noch Karten, ja, die in den Sets da drin sind.
Genau, das wäre jetzt natürlich auch noch das Wildeste, wenn sie jetzt noch eine Universe Beyond IP noch mit Thunder Junction mit einbieten.
Dann wird das Set, glaube ich, Lucky Luke wäre cool.
Lucky Luke wäre cool oder ja, ich habe schon überlegt, ja, wobei Toy Story ist wahrscheinlich nicht genau das Passende, aber ja, irgend so ein Western oder sowas, Good, the Bad and the Ugly oder sowas. Es wäre auf jeden Fall weird, aber ja, ich bin gespannt. Ich bin generell gespannt, was Outlaws of Thunder Junction angeht, weil alles, was ich von dem Set bisher gesehen habe, denke ich mir so, irgendwie will ich das gar nicht erst spielen. Das wirkt wie Murders at Carloff Manor, nur noch weiter weg von Magic. Und das ist, glaube ich, was glaube ich, ein Hard Sell sein wird für viele Leute. Aber hey, ich bin gespannt, was es damit
wir haben immer noch wird. Assassin's Creed vor uns. Das ist, wenn ich dann, wie gesagt, da bin ich halt hart drauf gespannt. Assassin's Creed, glaube ich, ist halt dieses Hit und Miss. Ich meine, die Serie existiert seit, 20 Jahren? 15 Jahren? 15 Jahren,
glaube ich. Ich glaube, 10, 15 Jahre ist so eher die
Timeline. Also das erste Assassin's Creed kam raus, da habe ich angefangen mit meiner Ausbildung, das war 2006. Also sind wir 18 Jahre im Geschäft.
Ist schon.
Deswegen bin ich halt echt mal gespannt, was wir so noch sehen und machen damit. Am Ende des Tages muss ich halt wirklich sagen, das wird ein Set, das ich mir als Vollset einmal kaufen werde.
Ja, ich bin gespannt, wie viele Karten ich überhaupt noch erkennen werde. Also wahrscheinlich so offensichtliche Sachen wie Hidden Blade oder sowas oder Ezio. Ja, aber alles andere, was danach kam, habe ich komplett den Faden verloren, was bei Assassin's Creed abgeht. Irgendwann waren sie in der Zukunft, aber irgendwie dann doch nicht. Und dann gab es irgendwelche historischen Riesenmenschen.
Es gab den Weltuntergang.
Ja, sicherlich. Also ich bin gespannt, was da noch so kommen wird. Aber auch gespannt bin ich auf eure Meinung zu den Beyond-Boostern und den Epilog-Boostern. Wie war das für euch? Habt ihr damals die Epilog-Booster mitbekommen? Habt ihr auch noch die Geschichte mit der, wie heißen die nochmal, die nicht die Pinkmans, sondern die Pinkertons?
Pinkertons.
Darf man ja auch nicht vergessen. Hoffentlich machen sie es diesmal bei Beyond-Booster nicht, dass sie es leaken aus Versehen. Ja, habt ihr das mitbekommen? Wie seht ihr zu der ganzen Geschichte? Glaubt ihr, dass Booster sollten rein fürs Draften sein und halt diese modern, legalen, constructed, hauptsächlichen Fokus-Booster sollten sie lieber sein lassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann haben wir eine News vom quasi gleichen Tag beginnend. Und zwar gibt es News zum Thema Universes Beyond in Magic. Anfang dieser Geschichte war am selben Tag wie die News von den Beyond Boostern, gab es ein Quarterly Meeting von den Shareholdern von Hasbro. Und long story short, es sieht nicht gut aus. Es bleibt nach wie vor so, dass Magic 50%, sag ich mal, seinen Einnahmen halt erhöhen konnte um 50%, was hinter den Erwartungen blieb, was vorausgesagt wurde. Ich glaube, sie haben ja irgendwie jedes Quarterly planen sie irgendwie 100% mehr und 100% mehr und 100% mehr. Soweit ist es nicht gekommen. Es war nur 50% mehr. Und quasi alles andere ist nach hinten losgegangen. Also ja, bin ich gespannt, was das für Folgen haben wird. Aber um die Shareholder zu besänftigen und zu sagen, okay, wir sorgen dafür, dass wir auf jeden Fall in eine rosigere Zukunft gehen, gab es quasi die Ankündigung, dass wir mit 2025 startend zwei Universe Beyond Booster Sets bekommen werden. Und zwar in der Größe von Tales of Middle-Earth. Also vollwertige Booster Sets. Denn Tales of Middle-Earth waren im letzten Jahr das, was sich irgendwie doppelt so gut verkauft hat, wie das davorige bestverkaufte Set, was Modern Horizons 2 war. Fand ich übrigens auch spannend, das zu lernen. Und ja, sie wollen einfach den Hype-Train weiterfahren. Sie wollen mehr IPs ranschaffen. Sie wollen, ja, heißt das weniger Magic-Sets? Ich weiß nicht. Was machst du aus den News?
Das heißt mehr Magic-Sets.
Also weniger das heißt, Magic in Universum-Magic.
Genau das. Wir haben in Universe weniger Sachen. Ich find's super lustig. Also ich werde ja immer wieder kritisiert, auch bei uns in den Kommentaren und auch sonst wo, dass ich ja immer wieder Magic mit Lego vergleiche. Ja, wenn ich mir jetzt aber noch mal diesen Vergleich beihole und mir überlege, wie dämlich beide Firmen gerade interagieren. Sie gehen hin und sagen, okay, wir quetschen raus, was geht. Wir holen so viel Geld raus, wie es nur irgendwie geht. Und wir schaffen es nicht, hinterher zu sein. Also holen wir uns jetzt andere Lizenzen rein, weil wir es nicht selber schaffen, eine Lizenz zu machen. Ich meine, ja, auf den Produktsachen von Thunderous und so weiter, sieht man namenhafte Leute, die man wirklich schon lange kennt, und es juckt niemanden.
Ja.
Es gibt so viele Leute im Magic-Universum, die interessant sind, die Spaß machen, mit denen man sich identifizieren kann und so fort. Aber es juckt niemanden, weil sie es in Grund und Boden gefangen haben. Und jetzt hingehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt Assassin's Creed. Wir machen jetzt irgendwelche anderen Sachen. Und das als volles Hetz. Das wird schwierig. Und der Punkt ist ja, der Grund, dass sich das Herr der Ringe-Set so gut verkauft hat, ist ja nicht nur, dass es ein Universe Beyond ist, sondern es war das Universe Beyond. Es ist die eine Franchise, die alle anderen Franchise überdeckt.
Ja.
Also du kannst maximal noch versuchen, mit Star Wars, Star Trek oder irgendwie Harry Potter damit das zu übertragen. Aber ansonsten, was hast du denn da noch? Da ist kein The Sky is the Limit. Herr der Ringe, das war das Limit. Und wenn sie jetzt hingeht und Geld dafür ausgeben, um sich IPs reinzuholen und die Displays sich dann nicht verkaufen, dann brauchen wir sowas wie damals, was Lego gerettet hat. Also im Endeffekt hier so, wie heißen die nicht Slicer, sondern Bionicles.
Bionicles.
Dann brauchen wir Bionicles, die uns retten.
Ja, also ich weiß halt auch nicht, was es irgendwie sein soll. Also sie sagen, Chris Cox, Hasbro CEO, hat auf jeden Fall gesagt, dass sie von 6 Tentpole-Sets, also den großen Booster-Sets, die wir alle kennen und lieben, dass davon 2 eben Universes Beyond sein sollen. Später, Mark Rosewater hat auf jeden Fall nochmal versichert, dass es nicht heißt, dass es von den 4 Magic Premier Sets eben irgendwie weniger geben wird. Das wird wahrscheinlich nur so sein, dass, so wie wir dieses Jahr eben ein Modern Horizons bekommen, dass es das halt wahrscheinlich ein Marvel-Set wird nächstes Jahr. Ein, weiß nicht, Marvel und was auch immer da kommen wird. Und das ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, weil das ist eine berechtigte Frage, die du auch gestellt hast. So, Herr der Ringe ist groß, Marvel ist groß. Heißt das, also ich meine, wir könnten natürlich Herr der Ringe 2 oder Hobbit oder Silmarillion oder wie auch immer das heißt, quasi machen. Man könnte bei Marvel halt ein X-Men-Set, ein Spider-Man-Set, ein MCU-Set machen. Also ich glaube, selbst mit den Marken, die sie hätten, gäbe es da schon genug. Aber dann ist die Frage, hat man nicht auch sich an denen irgendwann satt gesehen? Ich meine, was wir mitbekommen haben bei dem Holiday-Release von Herr der Ringe, das hat sich ja wirklich nicht so gut verkauft. Und vor allen Dingen, was man auch noch sagen muss, wer Herr der Ringe sagt, muss auch The One Ring sagen, also der 1-von-1-Ring von Post Malone mittlerweile. Wird es sowas dann halt eben auch geben für Final Fantasy, für also ich meine, bei Marvel kann ich mir jetzt schon vorstellen, wird es wahrscheinlich Infinity Stones geben, die limitiert sind oder irgendwie, weißt du, Special-Version von dem Power-Gauntlet von Thanos oder was.
Ja, aber das ist halt so rum. Also wann warst du denn das letzte Mal über irgendeinen Film? Ich kann dir nicht mal mehr sagen, was die aktuellen Marvel-Filme sind. Das ist halt genau der Punkt. Es ist halt so schwierig, da irgendwas zu machen und dann hinzugehen und sagen, yo, wir machen das jetzt, weil wir denken, dass sich das genauso gut verkauft wie das andere. Das ist halt absoluter Schwachsinn. Also wie kann man denn so weit weg davon sein? Vor allem, weil wir ja eigentlich am Steigen sind und immer noch gefühlt gesamt Hasbro bezahlen. Dann hinzugehen und sagen, ja, wir brauchen mehr. Also das ist halt einfach schwierig tatsächlich.
Total. Und vor allen Dingen, was ich halt auch nicht so interessant oder was ich nicht so spannend finde oder nicht so toll, ist halt einfach, dass uns quasi ein weiter Major Release so von Magic Sets weggenommen wird, weil das wäre halt ein potenzielles Master Set oder ich meine, ich bin jetzt nicht komplett wild auf Horizons, auf Modern Horizons 3, aber Pioneer selbst sowas. Master. Pioneer Masters, also Masters habe ich ja nichts gegen, aber selbst sowas halt, ne, wie Commander Legends, da waren immer coole Designs bei. Die Unsets sind halt auch immer so Geschichten, wo ich dann irgendwie auch denke, müssen wir das jetzt wirklich aufgeben für das dritte und vierte Marvel-Set oder für die dritte und vierte andere Magic-IP, die da jetzt dazukommt? Und ja, ich meine, so ein bisschen der Kritikpunkt bei Universes Beyond ist ja auch so, ne, Doctor Who ist eine sehr spezifische Marke, hat wahrscheinlich auch ihre Fanbase, aber eine Sache, über die ich halt auch gestolpert bin letztens, war, ich hatte mich mit jemandem unterhalten, der in Magic einsteigen möchte und der halt riesen Herr der Ringe-Fan ist. Und er hat mich halt gefragt, okay, kann ich denn ein Herr der Ringe-Only-Format spielen in Magic? Und dann war es halt irgendwie schwierig zu erklären, erstmal, was Magic-Formate sind, wie sie funktionieren. Und auch selbst in Commander kannst du ja schlecht Leute zwingen, nur mit Herr der Ringe-Karten zu spielen. Und ich glaube, das wird halt ultimativ die Herausforderung sein von neuen Magic-Spielern, die durch diese IP ins Hobby reinkommen, sie halt irgendwie davon zu überzeugen, dass eben auch die anderen Karten genauso Teil des Spiels sind als halt die Doctor Who-Karten, wenn du Doctor Who-Fan bist, oder die Herr-der-Ringe-Karten, wenn du Herr-der-Ringe-Fan bist, oder die Marvel-Karten, wenn du Marvel-Fan bist. Und das ist halt, ja, da bin ich halt gespannt, ob halt das so ein bisschen die Neulinge zersplittern wird und die halt nicht diesen Durchlauf haben von wegen Standard, nicht rotierende Formate, irgendwann Commander, sondern dass sie halt quasi ja, ihr Casual, wir spielen eigentlich nur mit den Herr-der-Ringe-Karten und wenn keine neuen Herr-der-Ringe-Karten kommen, dann ist mir halt egal, was mit Magic passiert, weil das ja auch kein Wachstum beinhaltet quasi. Also ja, es und noch eine Frage wäre halt, wie viele große Marken sind denn überhaupt noch übrig? Weil
ja, genau.
Ich glaube, die weltweit bekanntesten Marken ist, glaube ich, dann sowas, irgendwann kommt man zu Hello Kitty und Pokémon und Pokémon hat ein eigenes Set.
Ja, und Hello Kitty hat dafür gesorgt, dass ein komplettes, also Metazoo, komplettes Set einfach down gegangen ist. Komplettes Spiel. Die haben mit Hello Kitty, haben sich gebrandet und gesagt, wir machen jetzt Hello Kitty-Karten in unserem wow. Metazoo-Ding. Ja, pleite.
Ja, hoffentlich fallen sie nicht in das Loch rein. Ja. Hello Kitty, das Ende eines jeden TCGs. Aber ja, es ist, ich weiß nicht, sagen wir mal, oder versuchen wir das mal so positiv zu drehen, wie es geht. Was wäre so für dich der optimalste Fall von einem Universes Beyond in Magic, was du dir vorstellen kannst, auch als großes Booster-Set, was vielleicht Magic auch nicht zu sehr, also was nicht zu weit weg ist von den Wurzeln von Magic?
Wir haben damals schon Herr der Ringe gesagt, das hat auch eigentlich ganz gut gepasst, meiner Meinung nach. Mhm. Es ist halt wirklich, wirklich schwierig. Also gut, mittlerweile muss ich sagen, gerade auch so Fallout oder so, also Waffen, kein Problem mehr, Rüstung, kein Problem mehr, Cyberpunk, kein Problem mehr. Keine Ahnung, was, also da gibt's halt ja wirklich viele, viele Möglichkeiten. Keine Ahnung, Borderlands, weil's so nah an Fallout dran ist, keine Ahnung. Ich muss sagen, was das angeht, bin ich sehr abgestumpft. Und es ist mir fast schon egal, bin ich ehrlich. Also, ob der jetzt Ezio Auditore oder der Imperator himself als Commander gespielt wird, ist mir so bums. Ja. Aber ich muss halt sagen, die Anzahl finde ich halt bedenklich. Es ist halt mal wieder das, was Magic die ganze Zeit macht. Oh, ihr mögt das, hier habt ihr alles davon. Ja. Das ist so wirklich ein Problem davon, wo auch zum Beispiel, oh, ihr mögt verschiedene Foilings, hier habt ihr alle davon. Oh, ihr mögt Karten mit einer Nummerierung, hier habt ihr tausende Karten mit Nummerierung, die alle dadurch nichts mehr wert sind. Und das geht unendlich so weiter. Und da habe ich halt wirklich Angst vor, weil hier fangen sie auch wieder an. Oh, ihr mochtet Herr der Ringe, das ist ja Universe Beyond Set, hier habt ihr noch mehr davon. Und da muss ich sagen, ich finde das einfach schwierig und seltsam.
Total, total. Und es tut mir halt einfach leid um all die Designer, die halt einfach quasi gute Arbeit machen, weil darauf baut quasi Magic seit den letzten, ich will fast sagen, 5 Jahren mehr oder weniger auf, dass die Kartendesigns halt wirklich solide sind und dass man halt eben mit Formaten wie Pioneer, Modern, Legacy halt immer noch Spaß haben kann. Liegt halt an den Leuten, die das Ganze nicht vermarkten und verkaufen sozusagen. Und ich meine, Chris Cox wird wahrscheinlich auch irgendwie einen typischen CEO-Job machen. Ich möchte es gar nicht bewerten, aber sympathisch macht er sich auf jeden Fall damit nicht. Also das ist definitiv was, wo man irgendwie, wo man gespannt sein darf.
Nachdem er sich so viele Millionen eingestellt hat. Ja. Deswegen, ich bin total halt mal gespannt, wie sie entscheiden, was jetzt ein Universe Beyond Set wird, was ein Universe Beyond Booster Set wird oder was ein Commander Deck wird. Das, also das ist für mich jetzt so der, das ist das Einzige, was mich da wirklich dran interessiert. weil halt so, okay, Assassin's Creed ist jetzt ein 100-Card-Set. Okay.
Ja.
Final Fantasy, sind das jetzt Booster, sind das irgendwas anderes?
Ja. Final Fantasy wird halt wirklich ein Full-on, Full-on Booster-Set wie Tales of Middle-Earth.
Genau. Und da muss man halt sagen, das hatten sie ja schon angekündigt und jetzt kriegen wir das für nächstes Jahr nochmal angekündigt. Und es ist so weird. Es ist so, so weird.
Ja, also ich bin wirklich gespannt. Ich denke mal, wenn wir jetzt Fallout hatten, wird wahrscheinlich auch Elder Scrolls nicht weit sein. Das könnte sich nochmal für ein Booster-Set wirklich anbieten. Wäre auch nicht zu weit weg, so vom Fantasy her. Also Skyrim auch größtes Rollenspiel in Videospielgeschichte überhaupt so und gefühlt. Ja, bin ich mal gespannt, was da kommt. Aber ich meine, wie seht ihr das mit Universes Beyond? Seid ihr jemand, der sagt, hey, ich habe immer Bock, quasi meine Lieblingsfranchises außerhalb von Magic in meinen Magic-Karten zu sehen und damit offiziell spielen zu können? Oder seid ihr eher gegen Universes Beyond und sagt, hey, gib mir Urza, gib mir Jace, gib mir Chandra, aber nicht irgendwelche anderen IPs? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder in die Videobeschreibung oder ins Discord, nicht in die Videobeschreibung. Ja.
Das wäre seltsam.
Genau. Und dann springen wir doch mal zum letzten Thema für heute. Und zwar eine Secret Lair Drop, die sich vielleicht sogar wirklich lohnt. Denn wir haben schon letztens über Sheldon Mannery gesprochen. Ein Judge bzw. Gründer von dem Commander-Format in gewisser Weise, der leider letztes Jahr von uns gegangen ist. Rest in Peace an der Stelle. Und der hat jetzt quasi eine Secret Lair Drop bekommen. Sheldon's Spellbook heißt das Ganze. Und ist nicht nur quasi ein Secret Lair Drop, was man kaufen kann, sondern eben auch eine Spendenaktion für die American Cancer Society, woran halt Sheldon auch gestorben ist. Also der hatte Cancer, also Krebs. Und das geht halt eben in Research rein. Und man muss wirklich sagen, also Sheldon auf jeden Fall in aller Ehre, aber auch die Kartenauswahl ist ja wirklich mal was ganz anderes, oder?
Ich bin wirklich hart begeistert. Also das muss ich wirklich sagen. Also das ist krass. Das ist wirklich krass, was da läuft. Weil am Ende des Tages muss man sagen, wir hatten ja solche Spendensachen schon öfter. Auch irgendwie mit einem sehr ähnlichen Preis, dann waren da irgendwie 2 oder 3 Karten drin, die halt irgendwie was wert waren. Und meistens nur eine, und dann war es noch die Versionen, also die Extra Life Sachen, die halt für Kinder dann, also von Kindern gemalt wurden, oder das allererste Extra Life, was ja auch irgendwie, ich glaube, 60 oder 70 Euro gekostet hat, nur damit sie halt irgendwie 30 Euro irgendwie spenden konnten. Und die einzige Karte, die da irgendwie großartig was von wert war, damals war Teferi's Protection. Und in 2021 war es da halt ja mit dem Kraderhof Behemoth und in 2022 mit der Sliver Legion. Und da muss man sagen, da haben sie es dieses Mal recht fair wieder gehalten, auch vom Preis und der Anzahl der Karten. Es sind 7 Karten drin, was schon eine Menge ist.
Total.
Und es sind 7 playable, gute Karten drin.
Total. Und ich meine, es sind alles Karten, die eine persönliche Geschichte auch mit Sheldon zu tun haben. Es gibt auch ein sehr gutes Video von Good Morning Magic von Gavin Verhey, der da sehr persönlich eben dann dazu gesprochen hat, was die einzelnen Karten bedeuten. Ich persönlich bin auch sehr großer Fan von den Flavortexten, die immer auf Sheldon zurückgehen, beziehungsweise halt irgendeinen Bezug nehmen auf irgendwas, was halt wofür Sheldon bekannt war, wofür eben auch zum Beispiel, ne, es gibt hier einen William Shakespeare Zitat auf dem Solring, der da drin ist, was halt sein Lieblingszitat war. Und um die Karten einmal durchzugehen, was wir drin haben, ist einmal, wir haben Teferi's Protection, wir haben Ella Damiris Vineyard, wir haben Bene Soprino, was Greater Good ist, wir haben Ink Shield, wir haben Ruhan of the Fomori als eine Godzilla-mäßige Version, wo ein alternativer Titel drüber ist, und zwar Sheldon the Commander. Sehr bezeichnend, sehr bezeichnend.
Ja.
Und Commander-Klassiker, Solring und Command-Tower mit drin. Und ja, man muss wirklich sagen, ich glaube, alle Karten, mit Ausnahme vielleicht von Solring, Command Tower und Rohan, sind richtige High-Value-Karten. Also ich glaube, Eladamis Vineyard ist bei irgendwie 7-8 Euro. Tiferes Protection müssen wir nicht drüber reden, aber Greater Good, 10-Euro-Karte. Inkstiet, auch eine 10-20-Euro-Karte. Und ich meine, Solring in Special-Version geht natürlich auch gut ab. Und da hat man gerne
im Commander-Deck. Und unterschätzt den Rohan nicht. Der Rohan kostet auch irgendwie um die 3-4 Euro.
Ja. Oder, also, aber das halt, ja. Aber das ist halt gerade, wenn man das vergleicht mit den letzten Secret Lair Drops, die wir besprochen haben. Man merkt ja einfach, dass hier eine andere Care, eine andere Intention drin ist. Hier hatte Wizards of the Coast oder Gavin Verhey oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, wirklich Commander-Spieler im Blick. Das soll was sein, was jeden Commander-Spieler anspricht, weil es halt eben in die Erinnerung von Sheldon geht. Das Ganze ist für eine gute Sache. Das soll sich viel verkaufen. Und auf einmal geht's dann doch mit dem Value, der da drin ist. Und ja ich meine, was sagst du zu dem Value in der Box? Also findest du das sollte der neue Standard sein, oder ist es dann doch schon besser, dass es halt besser ist, wenn es halt so eine Box gibt, die dann den gesamten Value in sich vereint?
Also ich muss sagen, ich finde es schon fast übertrieben. Was so ein bisschen daran liegt, dass ich finde, dann hätten sie den Preis noch leicht erhöhen können. Irgendwie auf 5-10 Euro, wenn sie so krasse Karten da reintun. Mhm. Und hätten dann auch sagen können, sie spenden einfach mehr. Persönliche Anekdote dabei, gerade wenn es um Krebs geht, bin ich persönlich sehr stark betroffen. Und bin da auch jederzeit bereit, auch die größten Anstrengungen in Kauf zu nehmen, wenn es da um Spendenaktionen geht oder ähnliches, weil das für mich ein sehr starkes Herzensthema auch einfach ist. Dennoch muss ich sagen, ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich hier einfach mal in eine 40- oder 50-Euro-Box mit Tiferous Protection, eine 30-Euro-Karte, Eladamis Wildcard, 15 bis 20 Euro, Greater Good 10 Euro, Inkshield 15 Euro, Ruhan 5 Euro, also 2 bis 5 Euro, Solring, Command Tower und Full Arts sind auch immer befragte Karten, die immer noch Geld kosten, so bis 2, 3 Euro, wie sie einfach fast eine 100-Euro-Box zusammenschmeißen. Und das Wichtige daran ist, es wird nicht limitiert sein. Das ist ein Print-on-Demand-Ding. Natürlich werden die Preise der Karten purzeln. Jeder, der bei klarem Verstand ist, sieht, das ist ein geiles Teil, da kriege ich coole Karten. Und ganz nebenbei kriegt man einen der coolsten Commander, die je diese Welt gesehen haben. Weil Rohan, wer es nicht weiß, greift einfach jede Runde random irgendjemanden an. Und das ist so gut. Und es ist so ein witziger Commander. Und es sind so gute Karten da drin. Ich finde es ein bisschen schade, dass man halt hier jetzt sagt, okay, man kann nicht alle Karten im selben Commander-Deck spielen. Also Inkshield ist zum Beispiel mit dem Schwarz leider raus. Da hätte man vielleicht irgendwie was Blaues oder Rotes machen können. Oder ja, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, es ist eine sehr, sehr, sehr gelungene Sache, die man aber jetzt nicht immer so machen muss. Ja. Denn wenn wir das Problem haben, dass wir 40 Euro ausgeben und 120 Euro bekommen, diese 120 Euro werden dann alle Händler auch kaufen, weil die sind ja nicht dumm.
Ja.
Und jeder wird sich 5 Stück davon kaufen, die wieder verkaufen. By the way, tut das nicht. Und am Ende des Tages werden die Dinger überall rumfliegen und nichts mehr wert sein. Und ich habe ja immer das Problem mit Karten und Reprints. Ich mag Reprints. Ich finde diese Inflation an Reprints, die wir haben, einfach lächerlich und schlecht. Aber ich mag Reprints, weil ich mag Karten bezahlbar. Ich brauche aber auch einen Sammelaspekt dahinter. Die Karten müssen einen Grundwert haben, damit überhaupt Leute Intention haben, das Ding zu kaufen. Ansonsten enden wir halt irgendwann damit, dass nicht nur Secret Lair, sondern auch Draft Booster oder auch sonstige Sachen immer nur noch so Centbeträge sind. Und dann kauft die keiner mehr. Logischerweise, weil man macht nur noch Verlust. Deswegen, also ich finde es schon krass, so als einmalige Aktion, also einmalig in Anführungsstrichen, für Sheldon finde ich das cool. Wirklich cool, auch von ganzem Herzen, dass da auch so viel gespendet wird wie möglich. Prinzipiell würde ich nicht da hoffen, dass das jedes Set so macht, weil das wäre schlecht fürs Spiel.
Ja, also das auf jeden Fall, ja, vielleicht müssen wir das nochmal als Sonderthema irgendwie aufgreifen. Weil,
oh ja, gerne.
Es gibt halt nochmal es gab ja auch verschiedene Spiele anders umgesetzt, im Sinne von, was sind Sammlerversionen, was sind Spielpieces so. Und ich würde schon zugehen, dass halt Game Pieces, die dürfen schon 10 Cent kosten, aber ich stimme dir auch zu, dass halt manche Karten einfach Wert haben müssen, damit das Spiel halt eben attraktiv sind. Also, dass wir überhaupt über eine Secret Lair reden, die sich für 40 € oder 50 oder 55 Euro dann überhaupt lohnen wird, hat ja nur mit dem sekundären Markt zu tun. Und wäre Teferi's Protection nicht so beliebt, auch in der Spielversion, wäre das wahrscheinlich gar nicht so, ja, toll. Aber ja, vielleicht schreibt es mir in die Kommentare oder ins Discord, ob ihr dazu eine Spezial-Part mal haben wollt zu dem Thema. Ja. Das ist sehr, sehr spannend.
Ich wage das Finance Balancing in Magic.
Ja, total,
das
ist ein
sehr spannendes Thema.
Auf jeden Fall. Und ich meine, ich kann von meiner Seite aus sagen, ich werde mir die Secret Lair auf jeden Fall holen. Da ist genug, sag ich mal, Value hinter, als dass ich mir sagen könnte, okay, Teferi's Protection kommt eigentlich in jedes weiße Deck, was man irgendwie, wo man es drin haben kann. Grubhak, Staple, das Vineyard ist super. Greater Good ist super. Halt Inkshield kannst du eigentlich auch als Fog-Effekt mit Upside irgendwie spielen. Und natürlich Sheldon, the Commander, ist ein super witziger Commander, 4-Mana, 7/7, der halt jede Runde angreifen muss, aber halt sich nie entscheiden kann. Aber ich glaube, was mich halt noch mal richtig abholt, sind halt wirklich diese ganzen Flavortexte. Also unter anderem eben bei Teferi's Protections, was ich sehr, sehr fühle tatsächlich, ist, if you're doing it alone, you're doing it wrong. Was halt eine sehr schöne Ansicht ist, auch so eine Lebensphilosophie im Sinne von so, es gibt ja immer diese Hustle-Culture, die immer sagt, so, ja, du musst dich da alleine durchbeißen. So, fuck nein. Warum? Es ist nichts verkehrt daran, nach Hilfe zu fragen und es eben gemeinsam Dinge zu achieven oder
ja, und auch natürlich zu appreciaten.
Total.
Also, wir sind ja zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür. Ja. Wenn du halt einfach sowas alleine machst und nur es gibt so Podcasts, es tut mir leid, also das ist nicht gegen die gemeint, sondern eher als positive Sache. Wenn man einfach so zu zweit durch irgendwas durchgeht und sagt, hey, lass uns das gemeinsam teilen oder lass uns auch Erfolge gemeinsam teilen, so, es ist einfach eine schöne Sache im Vergleich zu, yo, ich mach das jetzt alleine und am Ende steht man auf Top of a Mountain und ist halt komplett einsam.
Genau, oder halt auf dem Command Tower, Hate has no place here. Das könnte fast, sag ich mal, auf jedem Magic-Produkt unten drunter stehen, weil das absolut drauf meine Philosophie ist. Und dementsprechend, wie gesagt, ein Home Run von einem Secret Lair Drop. Ich werde es mir definitiv holen. Ich weiß noch nicht, ob Foil oder Non-Foil. Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was quasi, ja. Ich muss mich noch mal einlesen, wie die Qualität von Foils momentan ist.
Ich habe neulich welche aufgemacht. Tu's nicht.
Okay, dann doch lieber Non-Foil. Aber ja, wie steht ihr zu Sheldons Spellbook? Sagt ihr gute Sache und gute Reprints? Da bin ich dabei. Oder sagt ihr, Secret Lair ist das böse in Person und selbst mit diesem Hintergrund ist es nichts für mich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da sehr freuen, von euch zu lesen. Und das gibt uns noch gute Viertelstunde Zeit für Ask Us Anything. Marc, wie kommt man denn zu unserem Ask Us Anything?
Wenn ihr am Anfang der Folge direkt auf unseren Discord gekommen seid, über den Shownotes oder die Links in der Videobeschreibung und dort am Holy Gewinnspiel teilgenommen habt, könnt ihr auch direkt eine Frage im Discord dalassen. Es ist tatsächlich auch so, wenn ihr den Discord joint, werdet ihr ein bisschen rumgeführt von unserem Bots und der Bot fragt euch auch, ob ihr eine Frage bei Ask Us Anything stellen wollt. Das heißt, ihr kommt da sehr, sehr einfach hin, dort könnt ihr eine Frage stellen, stellt die Frage wirklich, wenn sie bei uns im Podcast von uns beantwortet werden soll. Wenn ihr eine generelle Frage habt, gibt es dort die Community-Fragebereich. Unsere Community mit fast 1000 Personen steht auf jeden Fall bei euch Schlange, um eure Fragen zu beantworten. Und die sind alle ganz lieb und ganz wunderbar. Dementsprechend guckt da mal rein. Und dann schreibt ihr einfach eine Frage und die beantworten wir. Schreibt bitte keinen Roman. Bücher können wir nicht lesen während des Podcasts. einzelne Fragen können wir gerne beantworten.
Genau. Und da nochmal ein kurzer Shoutout an den guten Noodleforce, der mittlerweile auch Mod bei uns geworden ist. Und er hat mir nämlich ein sehr handy Dokument zukommen lassen, wo ich ältere Fragen leichter finden kann, als dass ich hier durch den Thread herumscrolle. Das heißt, wir werden jetzt random ältere Fragen auch picken, aber auch natürlich auf die neuen eingehen. Dementsprechend, wenn ihr eure Fragen noch nicht beantwortet habt, dann nehme ich mal an, ist das jetzt eure Zeit. Und so zum Beispiel die Frage vom Adrian. Der schreibt, hallo ihr beiden, ich würde gerne mal wissen, welche Tipps ihr für Spieler habt, die zum ersten Mal auf einem Turnier teilnehmen wollen. Ich würde gerne beim MTG-Fest mitmachen, das ist ja wieder topical, obwohl es Anfang letzten Jahres war. Bin mir aber nicht sicher, ob ich als jemanden, der noch nie bei einem FNM oder anderem Event war, dort reinpasse. Wie gesagt, Hinweis, mtgfest.de, da gibt es das zweite Radio Ravnica Community Turnier. Und was sagen wir denn dazu? Jemand, der noch nie irgendwie in einem Laden mit fremdem Magic gespielt hat, passt er denn bei so einem Event rein oder nicht?
Einfach machen. Ja. Einfach machen. Es ist wirklich, also wir haben neulich schon mal eine Folge drüber gemacht tatsächlich. Die kannst du dir auch gerne nochmal anschauen, wenn du das immer noch nicht weißt oder für alle Leute, die es gar nicht wissen oder sagen, hey, ich bin nicht sicher, schaut nochmal rein. Wir haben da eine komplette Folge zu gemacht, was man so bei den Turnieren in 2024 so bedenken muss. Und da war unser Fazit genau das. Einfach machen, einfach reinkommen. Die meisten sind super lieb, super nett. Das passt schon, glaubt mir.
Genau, und gerade in Bezug auf unserem MTG-Fest, da auf jeden Fall. Also ich glaube, da wird es halt auf jeden Fall noch mal was anderes sein. Also wird es, glaube ich, noch ein bisschen, sag ich mal, freundlicher und kollegialer sein, als wenn man jetzt bei einem Competitive-Turnier direkt teilnimmt. Und dementsprechend komm einfach vorbei. Und jedem passieren Fehler, daraus kann man eigentlich auch nur lernen. Dementsprechend komm auf jeden Fall rum. mtgfest.de. Yes. Und dann haben wir eine Frage von Black, der schreibt, moin Robin, moin Mark, welche Kartenmechaniken bzw. Effekte würdet ihr aus Magic komplett entfernen oder abändern? Bei mir wären das Counterspells, ohne Counterspells wäre Magic eine schönere Welt oder Counterspells bräuchten einen zusätzlichen Malus, sowas wie dein genutztes Mana enttappt nicht während deines nächsten Zuges. Ja, gibt's da Mechaniken, die du dir direkt rausstreichen wollen würdest aus der Geschichte von Magic?
Ja, tatsächlich. Eine. Ja. Und also ganz kurz muss ich dazu einmal reingehen. Also Counterspells sind großartige Erfindungen und Counterspells und Removal sind gar nicht so unterschiedlich. Viel schlimmer ist Escape. Escape ist eine Fähigkeit, die einfach nicht hätte existieren müssen. Uro ist für mich eine der schlimmsten Karten aller Zeiten, die designt wurde, weil sie einfach Dreck ist. Weil sie immer wieder kommt. Sie ist nicht wie Flashback, wo es nur einmal passiert, sondern diese Fähigkeit, die halt auch mit Kombokarten, die jetzt zum Beispiel auch in CDH gespielt werden, mit den, wie heißt die rote Verzauberung? Underworld Breach. Das Underworld Breach alleine und diese Fähigkeit Escape hat schon dazu geführt, dass ich fast mit Legacy aufgehört habe.
Oh, wow.
Weil Uro ist zum Beispiel, und auch Underworld Breach ist halt in anderen Formaten gebannt. Und es war schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre damit auf und spiel irgendwas anderes. Ob es Modern ist oder irgendwas, ist mir total egal. Hauptsache, ich muss die Fähigkeit Escape nie wieder sehen. Ganz schlimme Fähigkeit.
Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es fühlt sich schon so ein bisschen an, als ob es halt ja nicht ganz durchdacht war, dass die Karte danach nicht geexiled wird oder so. Ich verstehe die Intention auch vom Design her, dass man halt den Friedhof immer wieder nutzen kann mit den gleichen Karten. Aber wenn es nicht gebalanced ist, macht's keinen Spaß. Also gerade wenn sich die Friedhöfe von alleine auffüllen. Ich glaube, eine Mechanik, die ich aus Magic nicht entfernen wollen würde, aber die ich gerne limitieren würde in dem Einfluss, den sie hätte, sind eigentlich alle Unfinity-Mechaniken, die sie in Black Border gedruckt haben. Einfach nur aus dem Grund, weil ich mag Silver Border. Sticker, ich mag keine Sticker, ich mag keine Attractions, ich mag keine Contraptions oder was auch immer es da geben soll. Für mich gerne alles Commander behalten, alles in Casual behalten, das ist mir komplett fein. Aber ich finde nicht, dass ich damit Turnierspiele auseinandersetzen. Als ich letztens bei einem Pauper-Turnier gesehen habe, wie jemand seine Sticker-Karten, weil er den Name-Sticker-Goblin gespielt hat, da zurechtgemischt hat, dachte ich mir so, nee, das muss ja auch nicht sein.
Mache ich aktuell im Legacy. Ist aktuell im Legacy Tier 1. Und musst du aktuell machen. Und dann musst du dich auch, meine Google-Anfragen sind Sachen wie, which are the best Sticker for Name Sticker Goblin? Und die erste Antwort, die du irgendwo findest, glaube ich, auf Reddit war, Alter, dass ich mich damit überhaupt auseinandersetzen muss, ist so traurig. Aber.
Ja, total. Und halt, wie gesagt, ich liebe wirklich Uncards. Ich habe einen riesen Stapel Uncards und will damit auf jeden Fall auch noch irgendwie so ein Cube mal oder sowas bauen. Oh, oder sehr cool, ich würde die halt auch irgendwie in Commander ohne Probleme spielen und dann halt einfach Rule Zeroen. Aber ich finde halt, sobald man sich halt auf einer Competitive-Ebene damit auseinandersetzen muss, ist es irgendwie, macht's keinen Spaß mehr. Es ist so wie, es ist witzig, wenn du irgendwie ein Videospiel spielst und dann irgendwie mal eine Time-Waster-Aufgabe hast, wo du irgendwie 10-mal im Kreis laufen musst und dann 10-mal in die andere Richtung laufen musst. Aber wenn das ganze Spiel ist, denkst du dir so, das ist einfach nur Kacke.
Danke dafür.
Genau. Die nächste Frage ist von X Kalle, der schreibt, könnt ihr die Begriffe CEDH oder EDH genauer erklären? Für diejenigen, die manche Begriffe noch nicht kennen oder zum Beispiel, was man unter Flickr und so weiter versteht, gerade so neue Spieler sind oftmals überfordert. Ich glaube, hier geht's weniger um die eigentlichen Begriffe selbst, sondern mehr halt um so das Magic-Lingo. Wie weit kannst du da so die wichtigsten, kann man das einfach so aus dem FF, sag ich mal, sagen? Oder ist es schon fast schwieriger, da die wichtigsten rauszufiltern?
Es ist schwierig. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, sowohl im Store oder auf Turnieren oder auch, wenn ich Videos drehe. Beim Store und im Turnier nur, wenn ich merke, dass die Personen nicht so viel Ahnung haben. Tatsächlich dieses, okay, dann wird die Karte geflickert, das bedeutet, also dass ich immer diesen Begriff sage und gleichzeitig immer noch dabei sage, was das bedeutet. Im Podcast kommt es schon mal ganz oft vor, dass wir dann auch sagen, okay, wenn die Karte zum Beispiel irgendwie die trampled halt oder die flickert halt oder die mild halt, dann versuchen wir es immer noch mal zu erklären und da halt noch mal drauf einzugehen. Das schaffen wir nicht immer, weil wir sind halt auch ein Franchise und für uns sind da halt die kleinsten Begriffe vollkommen normal. Und herauszufinden, welche Begriffe nicht normal für Anfänger sind, ist wirklich eine Höllenaufgabe. Ich weiß, dass unsere Kollegen von Magic Blocks haben mal angefangen, einmal eins, so ein Wörterbuch des Magics irgendwie zu machen. Oder war es Chibi? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gab es jemanden, der hatte so ein, okay, was bedeutet Flicker? Was bedeutet, also wirklich dieses Übersetzen von der Lango, von der Sprache her. Und das ist eine Heidenarbeit, die sich nicht rentiert und nicht lohnt. Dann ist es besser, wie gesagt, so diesen Sprech sich anzugewöhnen, dass man sagt, okay, und die Karte, die Exiled halt. Das heißt, sie geht nicht in den Friedhof, sondern geht halt in die Exile-Zone. Dass man sich diesen Sprech einfach angewöhnt.
Genau, oftmals kann man sagen, sind viele Karten oder viele Effekte basieren auf Karten, die den Namen beinhalten. Also sowas halt wie Flicker ist halt Ghostly Flicker, wo halt Karten geexiled wieder zurückgebracht werden. Und das ist dann quasi Short-Term für diese Art von Effekt. Oder ein schwarzer 2-Mana-Removal-Effekt mit einer Einschränkung wird für häufig auch als Doomblade-Effekt oder sowas gemacht oder als Terror oder sowas. Fog-Effekte, sowas halt. Oder ein rotes Mana für 2 Schaden ist halt Schock plus X oder so gibt es halt ganz viele Sachen.
Jede Karte, die halt zwei Schaden schießt, ist halt
genau, Schock. Genau.
Und da kommen ja zum Beispiel die sogenannten Schockländer her, da sie 2 Schaden an einem schießen. Und solche Sachen zu erklären, ist, glaube ich, einfach eine Mammutaufgabe an Videos, die, ich glaube, einfach keiner leisten kann und keiner leisten möchte, weil da musst du gefühlt 24/7 streamen und kannst vor allem dann irgendwann wieder vorne anfangen, weil sich Dinge einfach ändern. Das ist einfach so ein Anfängerguide dafür zu machen, ist fast unmöglich, meiner Meinung nach.
Ja, total. Aber im Endeffekt, was halt oftmals hilft, ist einfach die Sachen zu googeln, wenn man irgendwas nicht versteht. Und häufig, also ich meine, Google ist so ein bisschen Google ist halt einfach, aber halt wirklich, so habe ich es halt auch bei vielen Sachen gelernt. Halt wirklich, ich habe tatsächlich so lange gesucht, bis ich verstanden habe, warum Fetch-Länder und Shock-Länder so gut sind, als ich angefangen habe. Mhm. Und wenn da jemand sagt, Fetch Shock Thoughtsies, was zum Teufel das heißen soll, das hat mir echt ein bisschen was gedauert, bis ich es gecheckt habe. Aber wie gesagt, meistens hat irgendjemand anderes schon mal diese Frage gestellt und meistens geht es auf irgendeine Karte zurück, die das halt eben zum ersten Mal gemacht hat und was sich dann halt irgendwie so reingebracht hat.
Genau.
Genau. Und dann gehen wir mal zu etwas frischeren Fragen. Einmal von Scully von Scully 89. Dort wird gefragt, wurde jemals der Kartenrücken von Magic aktualisiert? Steinigt mich, aber ich finde die ganzen alten Rahmen vor Modern echt nicht schön. Ich spiele aber auch erst seit einem Jahr. Eine spannende Frage, vor allen Dingen jetzt, wo es auch immer mehr Spiele gibt. Ich denke so an Lorcana. Zum Beispiel, die hat den Kartenrücken ja auch als quasi Spielelement nutzen. Von, wenn du eine Karte verdeckt hinlegst, ist sie halt im Mana-Pool sozusagen, im Inkwell und können dann getappt werden. Ja, wurde der Kartenrücken schon mal aktualisiert? Und vielleicht die interessantere Frage, würdest du den Kartenrücken denn mal aktualisieren wollen?
Also, der alte Mann mit seinem grauen Bart kann euch wieder was erzählen.
Setzt euch hin, macht euch bequem am Kamin.
Es gibt Kartenspiele, die tatsächlich den Kartenrücken verändert haben. Munchkin ist ein gutes Beispiel dafür. Das liegt daran, dass man eben dann Expansions, also Erweiterungen, aus dem Kartenstapel heraussortieren kann. Diese Idee war tatsächlich auch bei Magic the Gathering gegeben. Das erste Set, Alpha, Beta und Alpha, Beta und dann kam ja schon ein Ding, waren diese braunen Kartenrücken, die wir bis heute kennen. Ja. Und die erste Idee mit dem ersten Set, Arabian Nights, war, die Kartenrücken in rosa, also in so einem Knatsch, Magenta, Pink, irgendwas zu drucken. Denn man wollte irgendwas haben, um die Kartenrücken verschieden zu machen, damit man die Editionen rausmachen kann. Dass man sagen kann, hey Robin, hast du nicht Bock, Magic zu spielen? Und du sagst, ja, ich habe da voll Bock drauf, aber ich mag zum Beispiel die Erweiterung XY nicht. Und ich sagen kann, kein Problem, dann nehme ich die aus meinem Stapel raus. Das war die Grundidee. Und da wurde ganz, ganz lange dran gearbeitet. Wirklich lange. An diesem rosa Kartenrücken wurde ganz, ganz lange gearbeitet. Und ich glaube, eine Nacht oder zwei Nächte, bevor das Set released wurde, also angefangen wurde zu drucken, hat man es sich umgeändert und hat gesagt, nee, wir machen das einfach mit diesem Kartensymbol, was wir einfach, sagen wir, so in die Mitte rechts packen. Da packen wir bei Arabian Nights, machen wir ein Schwert hin. Und so wurden Editionssymbole gefunden. Seitdem ist der Kartenrücken von Magic nicht irgendwie aktualisiert oder erarbeitet worden. Es sei denn, es sind Missprints, Failprints und so weiter und so fort. Aber der eigentliche Kartenrücken wurde nie geändert.
Ja, das ist auch super spannend. Also gerade so die Anfangsgeschichte von Magic, da gibt's halt fast so wie zum Beispiel bei vergleichbaren Sachen wie so World of Warcraft. Da gibt's da ganz viele so Mysterien und so beinahe Eventualitäten, wo du denkst, okay, krass. Zum Beispiel bei World of Warcraft Outlands war teilweise als ein weiteres Gebiet geplant in Vanilla, wow, nicht als Expansion und so. Mhm. Und genauso war es halt für mich, ist das so eine Info wie bei Magic the Gathering, dass es Magic eigentlich immer oder The Gathering immer ersetzt wird mit dem aktuellen Set. Also das zweite Set sollte Magic Arabian Nights heißen.
Genau.
Und dann irgendwann Magic Odyssey oder sowas. Das ist halt immer, das ist quasi das erste Set hieß The Gathering und halt nicht Alpha Beta Unlimited. Und dementsprechend, ja, es ist halt einfach so eine lustige Sache, wie es halt eben weitergeht. Im Endeffekt, mit der Namensänderung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es dann ein Licensing-Problem, weil man Magic einzeln halt nicht licensen konnte, sondern nur im Zusammenhang Magic the Gathering. Und so wurde dann quasi Magic the Gathering, Arabian Nights und dann halt alle anderen Sets.
Das war tatsächlich von Anfang an. Also dieses The Gathering wurde tatsächlich eingeführt, weil man Magic nicht licensen konnte. Und dann hat man das gelicensed und dann hat man festgestellt, Magic Arabian Nights kann man nicht richtig licensen. Deswegen gibt es diese rosa Kartenrücken, da steht auch Magic the Gathering Arabian Nights drauf, weil man das Gathering dann einfach beibehalten hat. Und das Ganze mit dem Arabian Nights kam dann später tatsächlich. Und deswegen, es ist so spannend. Es ist so viele Sachen, die da gemacht haben. Und vor allem muss man sich überlegen, was würde das heute bedeuten mit hunderten Sets, die wir haben, mit 100 verschiedenen Farben an Kartenrücken und. Das würde so eine weirde Sache sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, gerade bei der Frage, Magic wäre nicht da, wo es wäre, wenn es den Kartenrücken angepasst hätte. Also,
total.
Es gibt Ausnahmen, sowas wie gibt's ja noch diese Challenger-Decks, also nicht Challenger-Decks, diese World-Championship-Decks zum Beispiel, die hatten ja diesen goldenen Rand vorne und hinten so irgendwie Berlin draufstehen oder Chicago oder so. Und ja, das ist so die Ausnahme.
Total. Die nächste Frage ist von The Math Mage 90. Dort wird gefragt, werdet ihr euch das neue TCG Star Wars Unlimited anschauen oder konntet ihr es bereits schon reinspielen? Star Wars Unlimited steht ja auch bald an. Wie stehst du denn zu Star Wars Unlimited? Konntest du es schon spielen? Wie ist deine Meinung dazu? Hast du Bock?
Also spielen ja ein bisschen. Nicht viel, aber wirklich ein bisschen. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Es ist ganz nett gemacht. Ich bin tatsächlich eigentlich ein relativ großer Star Wars Fan. Aber irgendwie bin ich da noch nicht so richtig drin, wo ich sag, boah, das wird's. Es ist noch nicht so wie bei Lorcana, wo ich gesagt habe, Lorcana wird geil. Leute, macht euch da drauf befasst. Sondern es ist so, ja, Star Wars Unlimited wurde angekündigt. Sie haben hier und da mal so ein paar Promos rausgemacht. Und jetzt haben wir den Pre-Release vom ersten Set und so ein paar Stores sagen, hey, das ist cool, das ist der neue Shit. Ich weiß nicht, ob ich in der falschen Bubble bin, aber ich höre halt fast nichts davon. Und ich bin gespannt, bei Keep 7, wenn wir da sind, werden wir es ja noch mal spielen können. Dann kann ich es wahrscheinlich hoffentlich auch ein bisschen ausgiebiger spielen. Dann wird es vielleicht noch mal interessanter. Ich weiß, du hast schon mal reingespielt, auch auf der Spielemesse auch, genau, oder?
Genau, ich hab eine Runde gespielt und da hat sich's noch ein bisschen komisch für mich angefühlt. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, bekomme ich, glaube ich, noch so ein kleines Paket mit Starterdecks und so weiter. Und da muss ich halt auch sagen, erst mit dem Spielen zu Hause in Ruhe und mit dem Auseinandersetzen der Karten hat sich zuerst so bei mir so ein bisschen dieses Gefühl breit gemacht, von wegen, ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Ich werde es mir definitiv anschauen und halt auch mal reinschauen, was halt da so für das Ding irgendwie, ne, wie das funktioniert, ob das was Spannendes sein kann. Ich muss aber auch sagen, dass also neben Locana, was ich so ein bisschen nebenbei spiele, und halt Magic als mein Hauptspiel, ein drittes TCG wahrscheinlich wirklich keinen Platz mehr hat.
Zweites ist schon teilweise schwierig.
Zweites ist schon echt halt schwierig, bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, Locana ist bei mir filthy Casual-Modus. Ich habe mein 7-Zwerge-Deck mittlerweile und werde mir mein 100-Dalmatiner-Deck bauen und das war's dann. Und bei Star Wars Unlimited, ich muss halt wirklich gucken, was sie da vorhaben. Also ich weiß auch nicht, ob es dazu irgendwie ein Video geben wird oder so, aber ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, da mal irgendwie tiefer reinzuschauen. Aber ob es halt wirklich lange Platz findet irgendwie in meinem Alltag, weiß ich noch nicht. Aber was ich sagen muss, ist, ich finde die Artworks, die sind auf jeden Fall ein bisschen weird. Die haben so einen komischen Comic-Stil, der aber nicht ganz schlüssig wirkt. Also es wirkt nicht so wie bei Locana, wo du ein Artwork siehst und denkst, wow, das sieht richtig cool aus, sondern es wirkt so ein bisschen ich weiß nicht, für welchen Stil ihr da gegangen seid, aber
sie versuchen halt gleichzeitig die Generation, die mit hier
Clone Wars
aufgewachsen ist, und gleichzeitig die Leute, wo es die Filme noch nicht gab, sondern nur Comics. Also ich bin jetzt bewusst, dass die Comics erst später kamen und auch die Bücher später kamen, aber so nach dem Motto: die Leute, die halt die ersten, zweiten und dritten Filme geguckt haben, danach jahrzehntelang nur Comics geguckt haben, und halt die Personen, die halt Generation 1, 2 und 3 und halt, Clone Wars. Das versuchen sie irgendwie zu manchen. Das finde ich irgendwie ein bisschen weird.
Ja, total. Aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie da der Release so läuft. Aber genau, vielleicht eine letzte Frage noch vom Sabo. Der fragt, wann ziehst du, Mark, Robin auf die helle Seite der Macht, in Klammern Legacy, und erlöst ihn von dem winzigen Cardpool, mit dem er auskommen muss, in Klammern Pioneer? Was auf gar keinen Fall eine Suggestivfrage mit drin ist.
Nein, gar nicht. Also prinzipiell haben wir das schon gemacht. Also ich besitze immer noch diese Möglichkeit, dir ein Reanimator-Deck zuzukommen zu lassen, weil das ist ja das, wo du am meisten Interesse daran gezeigt hattest.
Ja.
Ist da tatsächlich auch interessant. Prinzipiell muss ich sagen, finde ich es tatsächlich sogar entspannend, gerade für uns als Podcast, dass wir eben Versila aufgestellt sind.
Total.
Und ich glaube, du bist auch gerade durch diesen winzigen Kartenpool, in Anführungsstrichen, weil der ist gar nicht so winzig, wenn man sich's mal richtig überlegt, in Pioneer auch genau deshalb tatsächlich auch ein bisschen glücklicher. Von dem, wie du es überblicken musst. Und ich bin halt sehr, sehr glücklich in Legacy, weil ich halt einen riesigen, fast unendlichen Kartenpool habe, aus dem ich Karten herausnehmen kann und mit denen ich mir überdenken muss, ob diese Karte sich lohnt zu kaufen oder nicht. Hm. Und das ist halt genau mein Ding. Aber das muss man auch mögen. Deswegen, ich finde es immer schwierig, da Wertungen reinzubringen. Ich sag persönlich halt, ich finde Legacy großartig, Modern, sage ich besser nichts zu. Und wenn ich nicht Legacy spielen kann, spiele ich halt Pioneer. Und wenn ich das nicht spielen kann, dann muss es halt Commander sein. Wenn ich das nicht sage, also man hat natürlich eine eigene Abstufung. Aber dass wir mal eine Runde Legacy spielen, das steht noch auf dem Plan. Das ist kein,
absolut. Das
steht noch drauf.
Also ich habe überhaupt keine Abneigung Legacy gegenüber, außer vom Price-Tag her, aber gerade mit Lydecks oder sowas ist es natürlich schon was, wo ich mir irgendwie denke, das kann ich mir schon sehen. Und gerade weil sich halt preislich, klar, es ist nur ein Sprung zwischen Modern und Legacy drin, aber ich muss sagen, einfach von dem Gefühl her, denn würde ich tatsächlich aktuell eher tendieren, Legacy zu spielen als Modern, weil ich finde, wenn man in Modern sowieso so einen Legacy-Light-Modus irgendwie drin hat mit seinen Free-Spells und Combo-Geschichten, dann will ich eigentlich auch das volle Programm haben, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber wie gesagt, ich muss auch sagen, winziger Cardpool. Manchmal wirkt in den Eternal-Formaten so ab Modern auch der Cardpool fast schon ein bisschen kleiner, weil man auch immer die gleichen Karten irgendwie sieht. Ja. Also gerade in Modern halt eben diese Modern Horizons-Karten, One Ring Bowmaster. Du hast halt natürlich deine broken Sachen, die dann also gerade in Legacy für Commander gedacht waren, aber sich dann irgendwie nicht durchziehen. Also die Karten mit der Initiative oder Namesticker Goblin und all diese Geschichten.
Nemesis im allerersten Commander-Set und im zweiten Commander-Set.
Und dementsprechend ist, also du hast zwar theoretisch gesehen einen größeren Cardpool, aber auch gar nicht so ein bisschen die Auswahl, weil viele Sachen sich einfach ausschließen aufgrund des Powerlevels her. Aber ich sehe natürlich den Reiz und ich glaube halt auch, was uns im Podcast natürlich auch so ein bisschen zugutekommt, was du halt auch meintest, wir hyperfokussieren uns nicht auf eine Sichtweise. Ja. Weil wenn wir jetzt beide Legacy spielen würden oder wir würden beide Pioneer spielen, ich glaube, wir würden dann bei Previews halt nur in diesen Rastern denken und sagen, oh, das wäre für Pioneer und das wäre für Pioneer. Dann würden wir quasi
einen Pioneer-Podcast machen. Und wir denken ja schon in starken Rastern.
Genau, das kommt noch dazu. Aber genau. Das dazu noch eine Frage von Ask Us Anything. Und wenn ihr da eine Frage habt für eine kommende Folge Ask Us Anything, dann schreibt es uns sehr gerne ins Discord. Macht beim Holy-Gewinnspiel mit, sichert euch noch euer Lostopf für ein Deluxe-Starter-Set und stellt eure Frage ins Ask Us Anything. Und damit, mit Blick auf die Uhr, sind wir auch schon am Ende von Folge 232 gekommen von Radio Ravnica. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, indem ihr uns bei YouTube abonniert. Einmal Gamery, einmal MTG Blackset. Gerne, gerne vorbeischauen, unseren fabelhaften anderen Content noch mit konsumieren. Dann gibt's natürlich auch auf Spotify die Möglichkeit, uns zu unterstützen oder Podcasts, wenn da eine Bewertungsfunktion mit drin ist. 5 Sterne sichert euch den perfekten Draw, die perfekte Eröffnungshand für eure nächste Runde Magic the Gathering. Wir haben natürlich auch noch Social Media, Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Auch nochmal vielen Dank an Holy und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/radioravnica und den Codes Ravnica10 bzw. Ravnica5 10% sparen könnt, beziehungsweise 5 Euro sparen könnt auf euren Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt damit noch indirekt. Und ich habe es eben schon mal gesagt, ich sage es jetzt gerade noch mal, wir haben ein Gewinnspiel gerade laufen für 3 Starter-Sets von Holy. Einfach dafür in Discord gehen, euer Emoticon da anklicken und ihr seid schon im Lospool. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com/gamery. Und einen besonderen Dank geht da an unsere Goldunterstützer, namentlich zu nennen wären da Adrian S., BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.